Darf ich Sie heute Morgen in diesem Gottesdienst grüßen? Wir hatten herrliche Freizeittage in St. Moritz mit einigen auch aus der Gemeinde. Und ich hoffe, dass auch Sie eine schöne und von Gott reich gesegnete Urlaubszeit hatten. Ich darf Ihnen die Grüße bringen von Besuchen, die ich vorher noch unternehmen konnte im nördlichen Südamerika, in Ecuador, in Kolumbien und in Peru und in Trinidad, von den Gemeinden dort. Und es war bewegend, wenn man sieht, wie groß die Gemeinde Gottes ist. Das soll uns auch heute Morgen zusammenführen. Dass wir nur den einen Blick haben, die Stimme des guten Hirten zu hören. Ich will Sie grüßen mit dem Psalmwort: Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Wir wollen miteinander das Glaubenslied von Johann Albrecht Bengel singen. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. 544, die ersten drei Verse. Du ewiger Gott, unser himmlischer Vater, wenn wir so zusammengekommen sind heute Morgen, dann siehst du, wie es unter der äußeren Kulisse bei uns aussieht, dass wir so einen erbärmlichen und jämmerlichen Eindruck machen und in unserer Angst und Furchtsamkeit auch so blöde erscheinen. Weil wir deinem Wort nicht glauben, weil wir dir nicht trauen, weil wir dich nicht ernst nehmen. Herr, es ist uns leid und wir wollen das einfach jetzt vor dir aussprechen und dich bitten, dass du uns den Glauben stärkst. Und wir denken dabei an all die Verpflichtungen und Aufgaben, in denen wir stehen, in die Nöte, aus denen wir kommen. Rüste doch uns zu, dass wir dort im Glauben Erfahrungen mit dir machen, deine Wunder erleben. Und dass da, wo auch heute Morgen viele von uns mutlos und niedergeschlagen sind, wir neue Hoffnung und Zuversicht gewinnen durch dein Wort. Herr, du musst jetzt zu uns reden. Gib doch, dass wir keine Menschenworte hören, die vergehen, sondern dein ewiges, göttliches Wort. Und alles, was uns persönlich bewegt, wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. Wir danken dir, Herr, dass du das Schreien der Elenden hörst. Amen. Markus 11, Vers 20. Markus 11, Vers 20 zur Schriftlesung, wenn Sie in Ihren Bibeln mitlesen. Über einem Zeichen, das Jesus tat an einem Feigenbaum, der keine Frucht brachte, als Jesus nur ein Wort dort sprach. Als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorübergingen, sahen sie, dass er bis zur Wurzel verdorrt war. Und Petrus dachte daran und sagte zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spricht, erheb dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird's zuteil werden. Darum sage ich euch, bei allem, worum ihr in eurem Gebet bittet, glaubt nur, das ihr schon empfangen habt. So wird's euch zuteil werden. Und nun singen wir vom Lied 428, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
möchte heute mit Ihnen eine Geschichte von dem König Hiskia lesen. 2. Könige 18. Im Alten Testament, wenn Sie in Ihren Bibeln mitlesen, war wieder ein großer Eindruck dem Gottesdienst, den ich in Lima in einer der 50 Allianzgemeinden machte, 1000 Leute im Gottesdienst, der 3. Gottesdienst an diesem Sonntag, aber kein Predigthörer ohne Bibel. Und ich will es Ihnen dann einmal in den Bildern zeigen, wie Sie nach den Gottesdiensten noch zusammenstehen und über die Predigt reden und dabei wieder in Ihren Bibeln lesen. Das ist allein das Geheimnis einer lebendigen Gemeinde, ob sie aus dem Wort lebt. Alles, was anders gesprochen ist, das verdampft viel zu schnell. 2. Könige 18, Vers 13. Der König Hiskia war ja ein großer Reformer. Er hat, das steht im Vers 4, die Höhen und die Steinmale der Aschera zerschlagen, hat auch den Tempel gesäubert, in dem eine Anbetungsstätte der Assyrer aufgebaut war, ein merkwürdiger Mischkult, der dort in Jerusalem eingerissen war, aus Angst, man könne irgendwo etwas verlieren, vielleicht aus Aberglauben war das so eingerissen. Und der junge 25-jährige Hiskia hat den Mut, das alles zu zerschlagen und zerbrechen und sein Vertrauen allein auf den lebendigen Gott zu setzen. Im 14. Jahr des Königs Hiskia, also 14 Jahre nach dieser mutigen Glaubensentscheidung, zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachisch und ließ ihm sagen: Ich habe Unrecht getan. Zieh weg von mir. Was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia, dem König von Juda, 300 Zentner Silber auf und 30 Zentner Gold. Das waren zusammen etwa 8 Millionen Mark. So gab Hiskia all das Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des Hauses des Königs fand. Zur selben Zeit zerbrach Hiskia, der König von Juda, die Türen am Tempel des Herrn und das Goldblech, das er selbst hatte darüber ziehen lassen, und gab es dem König von Assyrien. Und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Rabsaris und den Rabschake von Lachisch zum König Hiskia mit großer Heeresmacht nach Jerusalem, und sie zogen hinauf. Und als sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teichs, der an der Straße bei dem Acker des Walkers liegt. Und sie riefen nach dem König. Da kamen zu ihnen heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs. Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sag doch dem König Hiskias, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, das du hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Siehe, verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird? So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen. Oder wollt ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist er es denn nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt und zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar, der in Jerusalem ist, sollt ihr anbeten? Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben, ob du Reiter dazu stellen kannst. Wie willst du denn zurücktreiben, auch nur einen der geringsten von meines Herrn Untertanen? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen? Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat mir's geboten, zieh hinauf in dieses Land und verdirb es. Da sprachen Eliakim, der Sohn Hilkias, und Schebna und Joach zum Rabschake: Rede mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen's. Und rede nicht mit uns Hebräisch vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Und der Rabschake sprach zu ihnen: Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Herrn saufen? Da trat der Rabschake hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch und sprach: Hör das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien. Schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus. Es soll jedermann von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Lande gleich ist, darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. Dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht, der Herr wird uns erretten. Haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamad und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim, Hena und Iva? Wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, das allein der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König hatte geboten, antwortet ihm nichts. Da kamen der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm die Worte des Rabschake an. Schlimmer kann man sich das nicht vorstellen, wie dieser Hiskia gedemütigt wird. Wie ein geprügelter Hund steht er da. So kann nur Gottlosigkeit höhnen und spotten und bissig sein. Regelrecht vorgeführt wird der König und seine Würde wird zertreten vor seinen eigenen Soldaten. Und man kann auf diesen ganzen Spott, der da draußen vor der Mauer von Jerusalem ausgesprochen wird und raufgerufen wird auf die Mauern, ja gar nichts entgegensetzen. Das ist ja alles so richtig, was der sagt. Ich kann mir vorstellen, dass manche von Ihnen solche Augenblicke schon erlebt haben. Manche von Ihnen leben ja direkt unmittelbar mit ungläubigen, gottlosen Menschen zusammen und sie müssen manchmal Spottworte anhören, ob das von den eigenen Kindern kommt oder gar von Verwandten oder Arbeitskollegen, die dann höhnen und sagen, ach du, was bist denn du für ein Phantast und für ein Träumer? Was meinst denn du mit deinem Beten, als ob Gott hören wollte? Und dann kann so eindrucksvoll aufgetrumpft werden, wie es nur der Materialismus kann. Das, was ich anfassen kann, das glaube ich, sagen die. Das, was man in die Hand nehmen kann, das ist real. Alles andere ist doch nicht da. Wo ist denn dein Gott? Ich habe ihn noch nie gesehen. Und wo sind denn deine Wunder, von denen du dauernd redest? Man kann Mitleid bekommen mit dem Hiskia. Und manche gläubige Christen haben unter den massiven Angriffen und dem Spott der Gottlosen ihren Glauben versteckt und vergraben, haben sich geniert und geschämt. Darum gefällt mir das Wort von Johann Albrecht Bengel so von der furchtsamen Blödigkeit. Sagt, können Christen so albern sein, dass sie aus lauter Angst und Feigheit schwach werden im Glauben unter den Angriffen? In den letzten 30 und 40 Jahren haben wir ja hier in unserem Land kaum mehr mit einem kämpferischen Atheismus zu tun. Es ist bei uns vielmehr der stille und praktizierende Atheismus, der sich breit gemacht hat und der doch genauso tückisch bei uns immer wieder unter Beschuss nimmt und so viele Christen, die nicht mehr in diesem kühnen und mutigen Glauben leben, die wollte ich heute Morgen einfach zurückrufen. Ich wollte Ihnen sagen, dass solche Augenblicke, wo sie bedrängt, verspottet, verlacht werden, das sind gar keine schlimmen Augenblicke, das sind sogar Sternstunden des Glaubens. Da kam Hiskia tatsächlich in eine Not hinein. Aber in dem Augenblick wird sich zeigen müssen, ob er Glauben hat oder nicht. Fürchten Sie nicht diese Entscheidungsstunden, die Gott in Ihrem Leben setzt. Ich möchte drei Dinge zeigen. Zuerst, alles oder nichts. In dem Hiskia-Leben hat beides abgewechselt. Großer Glaubenseifer. Als junger 25-jähriger Mann, kaum war in die Regierung gekommen, hat er alles auf eine Karte gesetzt. Alles oder nichts. Er hat die Altäre zerstörter Götzen, die oben im Tempel eingebaut waren, hat die Utensilien des Aberglaubens hinausgeworfen. Die Leute von Jerusalem, die Bauhandwerker, die haben ja den Atem angehalten. Die meinten ja, es müssen Blitz vom Himmel fallen, ob das gut geht. Aber der Hiskia hat damals als junger Mann gesagt, ich vertraue dem lebendigen Gott, alles oder nichts. Mein Leben gehört ihm. So wie junge Leute oft ihre Glaubensentscheidung mit einer großen Klarheit und Eindeutigkeit fällen, war es bei ihnen auch so, als sie jung waren, als sie die schönen Lieder gesungen haben von der Hingabe für Jesus. Und 14 Jahre später ist bei Hiskia alles zerbrochen. Das war geschehen, Sanherib war vor die kleine Residenzstadt Jerusalem gezogen, die für die ungeschlagenen Heere der Assyrer wirklich ja keinen Widerstand darstellten. Und in dieser bedrängten Stunde rechnet Hiskia kurz das durch und sagt, ich habe keine Chance. Ich muss mich loskaufen. Ich muss einen Schleichweg suchen. Rette sich, wer kann, hilf dir selbst. Dann hilft dir Gott. Du musst irgendwas probieren. Jetzt mach was. Und dann läuft er hinauf in den Tempel. Aber nicht wie früher, wo er hinaufging. Und nicht wie später, wo er niederfiel auf den Stufen und zu Gott schrie. Er blieb stehen vor dem Heiligtum und dachte, das wäre doch eine Möglichkeit, ich könnte mich freikaufen. Und die eigenen herrlichen Beschläge dort an den Tempeltüren könnte ich abbrechen. Und als Lösegeld für den Terroristen Sanherib bezahlen. Dann wäre ich doch raus aus der Bedrängnis. Ich will Verhandlungen aufnehmen. Liebe Brüder und Schwestern, das glauben Sie gar nicht. In den gefährlichen Stunden, wenn wirklich es in unserem Glauben geht, um alles oder nichts, dann bleiben unsere Augen plötzlich hängen an äußeren Dingen. Und wir meinen plötzlich, wir könnten uns da vielleicht mit eigenen Tricks loskaufen. Und wir selbst rechnen gar nicht mehr mit dem Gebet und mit dem ewigen Gott. Das liegt alles weit zurück, weit zurück. Das war in Jugendtagen, dass wir für Gott viel gewagt haben. Dass wir die Lieder gesungen haben, die doch in unserem Hause längst verstummt sind. Dass wir in unserer Bibel die Stellen angestrichen haben, die uns so wichtig wurden im Glauben. Und jetzt hat bei uns längst auch das Zwielicht Einzug gehalten. Wir gehen krumme Wege, weil wir meinen, wir seien das eben schuldig, um unsere Haut einigermaßen zu retten. Unsere Worte sind nicht mehr eindeutig. Sünde macht sich breit in unserem Leben. Und das ist nichts weiter als Unglauben, der nicht mehr weiß, wo Rettung allein wird. Möglich ist und was überhaupt kommen kann. Hiskia wurde im Glauben schwach, einer, der wie kein anderer alles oder nichts auf die eine Seite warf und sagte mit seinem Leben, ich will Gott allein dienen. Es ist keiner unter uns, liebe Schwestern und Brüder, der nicht in Gefahr steht. Und darum habe ich dieses Wort für uns heute Morgen ausgewählt, weil ich denke, dass das bei Ihnen allen der Grund sein mag für die Müdigkeit, warum keine Freude mehr da ist im Glauben, warum alles so gezwungen sich nur dahin schleppt, weil wir längst unsere faulen Kompromisse gemacht haben und nicht mehr mit Gott rechnen. Und das können Sie in der Bibel überall verfolgen, wo ein Abraham in einer ganz brenzligen Situation seines Lebens, auch unter einem dieser Diktatoren, es mit einer kleinen Notlüge probiert. Sie war ja streng genommen gar keine Notlüge. Er konnte ja noch sagen, dass seine Frau Sarah entfernt mit ihm verwandt ist. Und darum war das, wie man im Schwäbischen jeden als Base bezeichnen oder Vetter bezeichnen kann, ja eigentlich so richtig eine Notlüge nicht. Aber vor Gott war es nicht recht. Und aus dem Glauben kam es nicht. Sie können über ihren Geldgeschichten und über ihre Unreinheit sagen, das sei alles nicht so. Und es ist doch vor Gott nicht aus Glauben, sondern aus Unglauben getan. Oder ein Jakob, der sich die Felle um die Hände band, um seinen Bruder zu übervorteilen, um den Segen Gottes zu erjagen, ein hohes und großes Ziel. Und Gott ging den Weg mit Jakob weiter, bis er sich 7-mal vor seinem Bruder Esau verbeugt hat. Gott lässt den Gläubigen nichts durchgehen. Den Gottlosen lässt er es durchgehen, aber den Gläubigen lässt er es nicht durchgehen. Denen, die einmal mit ihm gegangen sind, das hat keinen Wert. Und das ist töricht, dumm. Es ist kurz gedacht, was Hiskia sich hier eingebrockt hat. Er sendet Boten nach Lachisch, wo die assyrischen Truppen schon sitzen. Sie müssen wissen, dass das vorher steht, dass ja das Nordreich Israel mit Samaria, der größte Teil von Israel, schon von den Assyrern eingenommen wurde, dass die ganze Bevölkerung des Nordreichs Israel deportiert war in das Zweistromland. Darum ist verständlich, dass ein Hiskia müde und schwach wird im Glauben und aufgibt. Das ist deshalb dumm, weil sie sich nie retten können, so wenig sich ein Hiskia retten kann. Ich weiß nicht, was aus ihren krummen Touren in ihrem Leben schon wurde. Erfolg und Glück haben sie nie gewonnen. Nie. Weil das bei gläubigen Leuten nie gelingen kann. Was alle Welt tut, wird bei den Gläubigen nie gelingen. Der Hiskia hat diese große Summe aufgebracht, die von ihm verlangt wurde. Und das Ergebnis, der assyrische König lässt sich das ausbezahlen und zieht dennoch vor die Stadt. So verlogen sind die. Das ist, wenn man meint, man könne Geschäfte machen. Und irgendwo könne man vertrauen, so blindlings dumm vertrauen können nur gläubige Menschen, wenn sie ihre Schleichwege gehen, wenn sie die ersten tastenden Versuche machen, sich durchzulavieren. Auch dazu sind sie gar nicht tief gewaschen genug im Schmutz und in der Sünde. Der assyrische König schickt seine Truppen vor Jerusalem und dann ereignet sich diese schreckliche Szene, die ich da gelesen habe. Die Abgesandten des assyrischen Königs Sanherib, die höhnen und lästern. Und das ist ja merkwürdig, dass genau diese Leute am besten wissen, wo unser Gewissen gefangen ist. Sie höhnen den Hiskia an seinem Glauben, den er schon fast verlassen hat. Sie treffen den entscheidenden Punkt. Und wenn Sie irgendwo in Ihrem Leben Spott erfahren, Spott, der irgendwo Ihren Glauben berührt, dann freuen Sie sich. Denn dann sind Sie da dran, wo Gott Sie ein wenig reifen lassen will, wo Sie wachsen sollen. Mein zweiter Punkt, er oder ich. Hiskia hat das gar nicht mehr gemerkt in der Aufregung der letzten Tage, die da abliefen, dass eigentlich die Entscheidung ja hieß, streitet Gott für mich oder muss ich das jetzt selber machen? Das ist ja ganz schön, hilft dir selbst. Aber irgendwo ist doch die Frage, wenn Sie in große Not kommen, wenn Sie krank da niederliegen, wenn Sie keinen Ausweg mehr sehen in Berufsschwierigkeiten, Sie müssen doch fragen, Herr, ist das jetzt deine Sache oder ist das jetzt meine Sache? Er oder ich? Und der Spott der Boten des assyrischen Königs macht so deutlich, es geht um die Frage, Hiskia, er oder du? Du verlässt dich auf Gott, auf welchen Gott denn eigentlich? Ja, du musst dir klar werden, was das für ein Gott ist Und dann zählt er auf seine großen Siegesberichte, die damals die Assyrer ja festgehalten haben. Machvoll die Worte waren, so peinlich er vorgeführt wird vor seinen eigenen Leuten, so hilflos er dasteht. Gut, die Demütigung der Glaubenden ist nie peinlich. Vor den Menschen vielleicht. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Am allermeisten dies. Und die Bibel hat nie irgendetwas zugedeckt von den Peinlichkeiten, von einer Verleugnung des Petrus, von seinem Kleinglauben, als er auf dem Meer sank. Liebe Schwestern und Brüder, wir sollten nicht so stolz sein, dass wir nicht voreinander das erzählen von den dunklen, glaubenslosen Stunden unseres Lebens und wie Gott uns wieder zurückgebracht hat. Oft war es der Druck und der Spott der anderen, der uns wieder daran erinnert hat, ja wirklich, es gibt gar keinen anderen Weg. Entweder müssen wir den Herren dieser Welt glauben, entweder müssen wir willenlos ihnen folgen, dann zählt in unserer Welt nur die Macht des Gewehres und die Diktatur. Und die, die das Sagen haben, denen kann man folgen. Oder ich muss ganz rückhaltslos auf die Seite des einen Gottes treten, ihm allein gehorchen und ihm dienen. Jetzt verstehen Sie, warum die russischen Gemeinden durch die jahrzehntelange Zeit des Sperrfeuers atheistischer Propaganda im Bibelglauben gewachsen sind. Nur der kann überleben. Womit wollt ihr denn euch vertrösten? Das ist doch Karl Marx' Religionskritik. 2700 Jahre vor uns. Du betrügst doch die Leute. Auf was hoffen die denn? Auf etwas Fantastisches, was es gar nicht gibt. Und in dem Augenblick merke ich, ja, so ist es ja. Ich traue auf etwas, was man nicht sehen kann. Ich traue auf den ewigen Gott Israel, der die Väter aus Ägyptenland geführt hat, der das Schilfmeer vor ihnen geteilt hat, dass sie trockenen Fußes hindurchgehen könnten. Der Spott trifft doch gar nicht unseren Glauben, der trifft doch bloß unseren Halbglauben. Und wenn wir so in die Mangel genommen werden, dann kann das nur zum Segen sein. Da wird auf einmal wieder sichtbar, so altmodisch das für manche von ihnen klingen mag. Aber es geht ja nicht um Mode und Altmode, es ist ein schmaler Weg und es ist nur ein schmaler Weg, den Sie gehen können. Und ein Hiskia kann nur noch wieder anknüpfen an den alten Tagen der Erweckung seiner Jugend. Auch wenn sich heute viele in unserer Kirche brüsten und sagen, sie hätten ja vielleicht früher auch einmal in einer Gebetsgemeinschaft teilgenommen und sie hätten ja auch mal früher Bibel gelesen. Eine Erneuerung kann doch nur einsetzen, wenn wir wieder zurückkehren, umkehren dorthin. Legt Frau Steb geschwind hin oder wir singen das Lied. Frau Rieke, wir singen von Das Jesus siegt. Der vierte Vers, 428, dann mache ich weiter. So, legt sie geschwind hin, da geht es am besten. Ja, Jesus siegt, seufzt eine große Schar. Wir singen noch den fünften, bevor wir fort waren.
Wir glauben, es vergisst. immer auf dieser Seite gelüftet, aber heute ist ein gewittriges Wetter. Sonst könnten wir auch den Querzug noch machen, aber es geht ja sonst ganz gut. Ich möchte noch einen letzten Gedanken anfügen. Verloren oder gerettet? Alles oder nichts? Er oder ich? Verloren oder gerettet? Vielleicht lächeln manche und denken, da sind die Gegensätze mal wieder so krass gezeichnet. Wer so redet und so empfindet, mag in ganz verworrenen Situationen längst gefangen sein, wie Hiskia. Und ich darf Ihnen es freimütig sagen, Sie kommen aus all den schwierigen und unlösbaren Problemen Ihres Lebens nur durch eine ganz klare Glaubensentscheidung hindurch. Und ich sage es Ihnen freimütig zu, und ich weiß, dass es heute Morgen viele treffen wird in diesem Gottesdienst. Entweder oder. Das ist für Leute, die in der Mitte ihres Glaubens stehen, eine ganz wichtige Frage. Doch kein anderer Weg, den ich einschlage, doch nicht eine Kompromisshaltung gegenüber Gott. Verloren oder gerettet? Entweder komme ich um in dieser Welt, so wie Hiskia als ein Untertaner des Sanherib irgendwo sich verliert in der Geschichte dieser Herren der Welt. Oder Gott schreibt seine Geschichte in ihr Leben. Mit dem Anspruch war einmal Hiskia aufgetreten. Er hatte diesen großen Plan. Wenn ich ein Königtum habe, ein Amt zu verwalten, dann möchte ich Gott dienen mit allem, was ich bin und habe. Und das ist doch das Einzige, was unserem Leben Inhalt und Ziel gibt. Ob sie alt oder jung sind, ich will für Gott etwas wirken. Jeder Tag, den er mir schenkt, möchte ich vor ihm verantworten. Das ist mein Königreich, das ich verwalte, mein Amt. Dass er so lächerlich dasteht vor seinen eigenen Untertanen, das hat dem Hiskia gar nichts ausgemacht. Er hat das noch unterstrichen, er hat sich Sackkleider angezogen, er hat seine Kleider zerrissen, als er in der Unterwäsche dastand. Das war ein peinlicher Anblick, der Herr König. So stand er da. Und er wollte das vor Gott ausdrücken, dass er nur Staub und Asche ist. Wir sollten gar nicht so viel halten von dem, was andere von uns machen. Und auch wir als Christen und Kirchenleute mischen ja oft ganz kräftig mit, dass wir vor der Welt scheinen und leuchten wollen. Ich habe die Geschichte abgebrochen. Da, wo sie eigentlich erst anfängt, interessant zu werden. Da, wo er hinaufgeht ins Heiligtum und seine Knie beugt. Wo er zu dem Propheten Jesaja sendet und sagt, jetzt sind wir ganz am Ende. Jetzt wissen wir nimmer weiter. Und er sagt, ich verkündige dir, dass der heilige Gott seine Geschichte macht. Ging dann nochmal durch eine doppelte Bedrängnis hindurch. Die Assyrer drohen ja noch einmal mit einem Brief. Und als er den auch noch Gott vorlegt, dann überbietet sich der Prophet Jesaja regelrecht. Und er gibt Weissagungen, die bis in unsere Zeit hineinreichen. Jerusalem wird nicht den Heiden in die Hände fallen, endgültig, sondern dort wird Gottes Heilsgeschichte laufen. Und dort läuft die ganze Ankündigung des Kommens Jesu weiter. Wichtig ist doch, dass sie Gott vertrauen. Wie sie vor den Leuten erscheinen, ist doch nicht wichtig. Was andere zu ihnen sagen. Sondern wichtig ist, ob sie bei Gott gerettet sind. Ob er sie angenommen hat. Ob sie ihm folgen, ob sie ihm gehorchen können. Ob sie ihm ganz vertrauen, rückhaltlos. Und ob sie sich so an ihn binden können. Er ist ein großer und reicher und königlicher Herr, unser Gott, der uns ruft und in seinen Dienst nimmt. Und ich bin so fest davon überzeugt, wie dunkel und schwierig es bei Ihnen auch aussehen mag gegenwärtig. Er wird vor Ihnen hergehen und wird Sie beschämen, dass Sie nur staunen können, wie er seine Wege geht, anders als wir denken, völlig anders. Aber so groß und majestätisch Er ist ein Heiland aller derer, die ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen ist nicht dieses letzte kleine Gläubigsein, sondern dieses mutige, alles oder nichts, er oder ich, verloren oder gerettet. Ich will alles wagen und auf eine Karte setzen. Ich möchte ihm allein gehören und ihm allein vertrauen. Es ist wunderbar, wie ein Hiskia plötzlich lächerlich und verspottet vor den Leuten wieder die herrliche, schöne Klarheit seiner ersten Glaubensentscheidung, eins von jungen Tagen, wieder lebt. Und wie wunderbar ihn Gott rettet, aus aller Not. Ich bin überzeugt, dass Gott Ihnen genauso viel, viel zu sagen hat in den nächsten Tagen. In Ihren Schwierigkeiten, Ihren Nöten. Amen. Und nun wollen wir beten, wir wollen uns erheben. Herr unser Gott, uns ist das oft so wichtig, was Menschen von uns halten und von uns denken, wie sie uns beurteilen und was sie über uns aussprechen. Und wir sind doch so getroffen, dass nur eins wichtig ist, wie du uns beurteilst und ob du uns für tauglich hältst, wenn du uns prüfst und wiegst. Herr, wir bitten dich, dass wir nicht in den falschen Kompromissen stecken bleiben, in den mühsamen eigenen Wegen, wo wir uns durchlavieren wollen und wo wir doch in Kompromisse der Sünde fallen. Hilf uns, zur Klarheit des Glaubens den einen Weg zu gehen, den du uns führst. Und wir wollen dir danken für dieses Beispiel, das so konkret hineinredet in alle Not. Wir wollen jetzt auch bitten für die unter uns, die eine klare Entscheidung fällen müssen, dass sie den Mut haben, auch gegen den Strom zu schwimmen und fest bei dir und deinem Wort bleiben. Dir ganz vertrauen und sich gründen ganz auf dich. Wir wollen auch wieder denken an all die, die nicht unter uns sein können, sondern jetzt im Leiden stehen, weil sie krank sind oder im Alter sind. Lass du sie das dort erst recht merken, wo das eigene Ich abstirbt und die Kraft immer schwächer wird, dass du wachsen und zunehmen willst bei ihnen und dass kein Tag des Lebens nutzlos ist, den wir vor dir verwalten und den du uns in die Hand legst, dass wir ihn zu deiner Ehre leben. Herr, schreibe deine Heilsgeschichte in unser Leben und mache aus uns etwas zum deinem Lobe. Wir wollen auch dich bitten für unsere Welt in ihrem ganzen Unfrieden. Uns bedrückt das. Zeige uns, was wir tun können. Lass doch die Gemeinden und Christen in aller Welt das Zeugnis des Evangeliums unverkürzt weitersagen, dass viele Menschen die Erneuerung ihres Lebens durch dich erfahren. Wir wollen dich aber auch bitten für unsere Regierungen und danken für alle Freiheit, in der wir leben. Für unseren Staat wollen wir dir danken, dass du uns das alles schenkst und zeig unseren Platz, wo wir Verantwortung tragen dürfen für dich, wo du uns brauchst und wo du uns hinstellst, dass wir auch diesen Platz ausfüllen zu deiner Ehre. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch den vierten Vers vom Lied 544. können unbesorgt in unserer Kirche sein, das ist mir immer wichtig. Wir haben durch unsere Familie Ludwig immer so eine gute Durchlüftung. Die Kirche wird ganz einen halben Tag lang wird sie durchlüftet vor den Gottesdiensten und darum ist das immer eigentlich nur eine kleine Kreislaufgeschichte, die auch nicht tragisch ist, auf die wir uns einstellen können, wenn sowas passiert. Das ist ja nicht schlimm und nicht schwierig. Wir sind auch immer darauf vorbereitet. Und Sie sind so wendig, dass wir auch einen Gottesdienst einmal kurz umstellen können. Wir haben hinten jetzt keine Notizenzettel mehr. Wir haben dienstags ja immer eine Bibellese, auch in den Ferien, zu der ich Sie einladen will, wenn Sie nicht gerade in einer Gemeinschaft oder sonst wo auch über die Ferien eine Gemeinschaft über dem Wort Gottes haben. Wenn Sie über dieser Predigt auch weitere Gespräche brauchen, das ist jetzt nach dem Gottesdienst möglich. Wir haben ja jetzt keinen zweiten Gottesdienst und das sollte man nicht verschieben. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, wie lange es auch dauern sollte. Auch können Sie mit anderen reden, vielleicht jemand, der neben Ihnen sitzt. Es sitzen ja einige Christen hier in der Kirche, die gern an Ihnen auch einen Dienst tun. Und wenn man jemanden nicht kennt, spricht man manchmal auch leichter. Ich darf Ihnen versichern, dass Sie diesen Dienst ganz verschwiegen tun und niemand darüber reden. Wir sollten einander helfen in den großen, komplizierten Nöten unseres Lebens, den Weg des Glaubens ohne Kompromisse und ohne Versuchung und ohne Sünde zu gehen. Da habe ich einen Brief erhalten von der SFD-Gruppe Stuttgart, der Studentenmission. Die haben Hochschultage im November. Ich freue mich, dass dort der Generalsekretär der Studentenmission, Jürgen Spies, sprechen wird. Er hat ja ein ganz besonders klares Wort, dieser Jürgen Spies, weil seine Frau und sein Kind bei einem Autounfall ums Leben kamen. Und diese existenzielle Situation eines jungen Menschen spricht auch viele suchende Menschen an. Er wird da im November in Stuttgart sprechen über so praktische Themen. Ich funktioniere, also bin ich, wer bestimmt den Wert des Menschen? Studenten seien 85, jeden duzen, keinen kennen, wie gestalte ich meine Beziehungen? Wer gibt ihrer Zukunft ein Zuhause? Und da schreiben die in dem Brief, großes Kopfzerbrechen bereitet uns auch die Frage der Finanzierung. Gestern rechnen wir die Kosten durch für Werbung und Durchführung der Vortragswochen, kamen auf ca. 4.800 Mark. In unserer SMD-Kasse befinden sich 1.300. Wer von Ihnen mal studiert hat, weiß, dass man da höchstens schwarze Wurst essen kann und mehr nicht. Und wir möchten nicht, dass die da noch sich völlig aushungern. Ich denke, das ist eine Sache für die Verdiener. Und dazu gehören ja wir, dass wir heute mit unserem Opfer das machen wollen. Und wenn die Studentenmission von den Ferien zurückkommt, sagt man, werd mal tüchtig. Wir wollen, dass viele in Stuttgart an der Universität eingeladen werden. Es ist ja erschütternd, wie wenig von den über 10.000 Studenten in Stuttgart bekennende Christen sind und in christlichen Gruppen sind, ob offener Abend, SMD, Navigatoren oder Campus für Christus. Und dieses Missionsfeld, das muss uns ja immer bewegen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Getraut werden am Samstag um 14 Uhr Horst Günther Schieder, Elektroinstallateur aus der Bauernwaldstraße 22, und Katharina Wenger, Schriftsetzerin, Hohenwilstraße 53. Und bestattet wurde in der vergangenen Woche Hilde Nanz, 78 Jahre, aus der Charlottenstraße 10. Gottes Wege sind vollkommen, war das Wort bei der Beerdigung. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Und auch das schließt noch einmal ein, was heute die Botschaft für uns alle sein sollte. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.